Lisa,
Flo,
wusstest du, dass es laut isländischer Folklore 13 Weihnachtsmänner gibt?
Nee, das wusste ich nicht. Wieso hat denn ein Land so viele Weihnachtsmänner? Gibt es dann auch mehrere Weihnachtsgeschenke?
Nee, leider nicht. Die Weihnachtsmänner führen nämlich nichts Gutes im Schilde.
Aha, was tun sie?
Ja, die spielen den Menschen Streiche, sie stehlen Essen und Geschirr, starren durch die Fenster oder machen einfach ganz viel Krach. Und einer leckt sogar die Kochlöffel ab der Menschen.
Ihhh! Aber das ist ja irgendwie ein blöder Streich, weil die Menschen das ja gar nicht sehen, dass der abgeleckt wurde. Na gut, wenn man es weiß, dann würde man wahrscheinlich vorsorglich alle Löffel extra einmal abwaschen. Nun ja, machen diese Weihnachtsmänner denn sonst auch Sachen, die Weihnachtsmänner so tun? Haben sie Rentiere?
Rentiere haben sie nicht, aber dafür eine Weihnachtskatze.
Oh, süß.
So süß ist das allerdings nicht, wie es klingt im ersten Moment, denn diese Weihnachtskatze frisst alle Menschen, die das Jahr über faul waren.
Oh, da kannst du ja froh sein, dass du nicht in Island wohnst.
Aber weißt du, was ich denke?
Nee, was denn?
Dass es schade ist, dass daraus noch kein Film entstanden ist.
Ja, stimmt. Doch, könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber es gibt ja viele andere tolle und auch nicht so tolle Weihnachtsfilme.
Genau, so viele, dass wir gerne darüber diskutieren wollen.
Und das machen wir in unserer neuesten Filmrauschfolge. Viel Spaß!
Viel Spaß!
Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Filmrausch, einem NWZ-Podcast für alle Cineasten und die, die einfach gerne Filme und Serien schauen. Die Hosts dieses Podcasts sind mein Kollege Florian und ich, Lisa. In jeder Folge besprechen wir Filme zu einem bestimmten Thema. In einigen Folgen begleiten uns dabei auch Gäste, die dem Podcast mit ihrer Expertise noch einmal ganz neue Impulse verleihen. Heute haben wir ja wieder einen Gast und zwar ist er ein alter Bekannter. Er war bereits in unserer April-Folge zum Thema deutsche Filme bei uns und heute beehrt er uns wieder. Max Dascheid, schön, dass du mal wieder bei uns bist. Stell dich unseren Hörern doch bitte noch einmal kurz vor.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und ho, 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 ganz weihnachtlich natürlich. Ja, wer bin ich? Ich bin der Max. Ich habe auch einen Podcast, Max der Podcast, in dem ich mit vielen tollen Prominenten, Musikern und Leuten aus der Kunst- und Kulturszene spreche. Und ja, nebenbei bin ich Kulturjournalist beim Stadtmagazin Bremen und ein wahrer Filmfreak. Und ich glaube, deshalb habt ihr mich auch erneut eingeladen und darauf freue ich mich schon.
Es ist immer eine Ehre, dich mit an Bord zu haben. Ich kann über deine Expertise nur Gutes sagen aus eigenen Erfahrungen. Wir haben ja auch zusammen schon viele Podcast-Aufnahmen gemacht und es ist immer wieder aufs Neue beeindruckend, wie du meinen Horizont erweiterst. Und ich denke, wow, wieder ein Fun-Fact, wieder was Neues gelernt. Und ich hoffe, dass du auch wieder ablieferst in deiner gewohnten Manier.
Vielen Dank.
Aber da mache ich mir keine Sorgen. Ja, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, sind es nur noch 2 Tage bis Heiligabend und die dunkle Jahreszeit lädt einen auch dazu ein, den ein oder anderen Weihnachtsfilm zu schauen. Kannst du dich noch an einen ersten Weihnachtsfilm erinnern und welcher war das denn, Max?
Ja, da muss ich mal ganz tief in mich gehen, weil ich mir da sehr unsicher bin. Ich habe letztens schon drüber nachgedacht, was war der erste Weihnachtsfilm, den ich je gesehen habe. Ich glaube, das war auf Kabel 1 Schöne Bescherung mit Chevy Chase, den ich als kleiner Steppgen allerdings wahrscheinlich nicht ganz verstanden habe und wahrscheinlich auch ein bisschen befremdlich fand. Aber was ich auch noch in Erinnerung habe, ist das Wunder von Manhattan. Mit
Richard Attenborough.
Richtig, nachdem er den Jurassic Park eröffnet hat, ist er nach Manhattan gereist und hat dort den Weihnachtsmann bzw. den Nikolaus gegeben. Den fand ich auch sehr schön. Da hat ja auch die Kleine von Matilda mitgespielt, soweit ich weiß.
Mara Wilson, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Richtig. Naja, und ansonsten, was wirklich so als Kindertagen hängen geblieben ist, ist natürlich Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York. Aber so, wenn man mich jetzt mit Waffengewalt dazu zwingen würde, zu sagen, welcher ist dein erster Weihnachtsfilm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, dafür war ich zu klein.
Ja, wie sieht's denn bei dir aus, Lisa?
Ich weiß es auch nicht mehr. Die von dir genannten Filme, Max, die habe ich auch gesehen. Da kann man ja gar nicht dran vorbei im Free TV, aber den allerersten Film, nee, daran erinnere ich mich auch nicht mehr. So ein großer Weihnachtsfilm-Fan bin ich nämlich gar nicht.
Ja, dann bist du ja falsch, dann werfen wir dich raus.
Tja.
Früher habe ich öfter Weihnachtsfilme gesehen. Seitdem ich nur noch streame, habe ich keinen mehr angeschaut. Ah, doch, Moment. Ein Horrorfilm mit einem Adventskalender. Ich glaube, der heißt doch irgendwie so.
Also ich kann auch nicht ganz sicher sagen, was mein erster Weihnachtsfilm war. Mir kommt aber als erstes der Trickfilm von Rudolf mit der roten Nase in den Sinn.
Naja.
Den hatte ich sogar obendrauf auch als Bilderbuch mit Bildern aus den Filmen. Ja, das ist quasi die kurze Geschichte von Rudolf aus dem bekannten Lied, ausgebaut in einer Art modernen Musical-Film. Viele gute und eingängige Songs, unter anderem auch Wonderful Christmas Time von Paul McCartney. Generell einfach sehr niedlich gezeichnete und konzipierte Charaktere. Das Highlight aber Nina Hagen als Sprecherin der bösen und rachsüchtigen Eiskönigin Stormella, die den Weihnachtsmann, ja, total hasst. Besser geht's nicht. Wolfgang Völz und Thomas Fritsch haben auch Sprecherrollen. Also da hat sich wirklich die Crème de la Crème der deutschen Synchro beteiligt an den Film.
Ja, sehr gut.
Und ja, der Film enthält eine sehr, sehr schöne Botschaft gegen Mobbing und dass anders zu sein eben nichts Schlechtes ist, sondern ein Gewinn sein kann für die Gesellschaft, wenn man etwa mit der roten Nase durch die Dunkelheit navigieren kann und andere Tiere aus Höhlen retten kann. Ja, und die Winterlandschaften in dem Film, die haben so ein bisschen das Idealbild und die Idealvorstellung einer weihnachtlichen Winterwelt bei mir geprägt als ein im Grundschulalter befindlicher Mensch.
Das war eine sehr schöne Beschreibung.
Ja, wenn man mitten im Satz merkt, dass man den Satz irgendwie falsch angefangen hat und man noch irgendwie die Kurve bekommen muss, das war gerade so eine Situation.
Hast du geschafft. Ein wahres Weihnachtswunder.
Wunderbest. Ja, so war das jedenfalls bei mir.
Mir fällt gerade noch was ein, ergänzend, wegen Weihnachtsfilm. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich ein Weihnachtsfilm ist oder ob das ein Halloween-Film ist. Da streiten sich ja die Geister immer. Nightmare Before Christmas. Das ist ja der Tim Burton-Film, der ja so den Geist von Weihnachten auch so ein bisschen in dieses Halloween-Dorf bringt. Den verbinde ich auch immer ganz stark mit Weihnachten. Fällt mir gerade ein noch.
Ja, stimmt.
Dito.
Schaut ihr gerne Weihnachtsfilme und macht ihr das im Dezember regelmäßig? Oder vielleicht auch im Sommer?
Tatsächlich ist es jetzt, und das ist vielleicht auch so ein bisschen dem Alter und auch der Arbeitssituation geschuldet, dass ich aktuell wirklich gar keine Weihnachtsfilme gucke und das auch im, jetzt mache ich für wahrscheinlich viele Leute auch so ein bisschen den Weihnachtsspirit kaputt, aber je älter man halt wird, umso weniger hat man so diese Vorweihnachtsatmosphäre, finde ich. Man ist halt so im Arbeitsstress, man geht zwar mal auf den Weihnachtsmarkt, aber ich bin dann abends nicht mehr irgendwie so im Modus, mir dann Weihnachtsfilme irgendwie anzugucken. Habe ich früher öfter gemacht. Ich habe auch noch eine Weihnachtstradition, dass ich etwas Weihnachtliches immer an Heiligabend gucke. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon nennen kann oder ob das erst später kommen soll.
Behalte es noch für dich. Gut. Ein bisschen Spannungssteigerung kann ja auch nicht schaden.
Aber ich gucke tatsächlich zur Vorweihnachtszeit eigentlich so gut wie gar keine Weihnachtsfilme mehr, weil ich sie erstens schon alle gesehen habe. Und es gibt noch Ausnahmen, aber da kommen wir dann nachher auch wieder dazu bei einem anderen Genre, das noch angesprochen wird von euch.
Ich würde tatsächlich sagen, das habe ich schon gesehen, bei Weihnachtsfilmen gar nicht so ein Ausschlusskriterium ist. Mhm. Ich habe das ja schon eingangs gesagt, man verbringt ja die dunkle Jahreszeit meistens sowieso zu Hause in den eigenen vier Wänden. Mhm.
Und wenn ich dann nicht gerade eine Serie binge, schaue ich eben auch mal, was das lineare Fernsehen so zu bieten hat an Weihnachtsunterhaltung, ohne explizit jetzt irgendwie nach bestimmten Filmen zu suchen. Und ja, wenn ich dann durchseppe und die Wahl habe zwischen einem normalen Film, den ich schon gesehen habe, oder einem Weihnachtsfilm, dann mache ich halt tendenziell eher halt bei einem Weihnachtsfilm und lass mich dann einfach davon berieseln. Und ja, Netflix und Prime treten dann tatsächlich, glaube ich, ein bisschen kürzer in dieser Zeit. Es sei denn, ich kriege da ganz explizite Empfehlungen. Mhm. Aber ich denke mir dann so, neue Filme kann ich auch im Januar oder Februar noch entdecken. Aber der Dezember steht halt ganz im Zeichen von Nostalgie und wo man dann gerade die Filme, die man noch von früher kennt und schätzt, sich einfach in Erinnerung rufen kann und sollte.
Auch bei Netflix und Co. laufen ja vermehrt Weihnachtsfilme und Serien. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, ob die jedem angezeigt werden vom Algorithmus her.
Also da kann ich empfehlen, Klaus, das ist so ein Oscar-nominierter Animationsfilm. Da geht es um die Postboten Jasper und den Spielzeugbauer Klaus und die gehen gemeinsam auf große Weihnachtsmission. Das ist so ein eigenwilliges Team.
Roadmovie so ein bisschen, oder?
Ja, so ein bisschen. Und die wollen dann halt in ein kaltes, tristes und nicht so vom Weihnachtsspirit ergriffenes Dorf so ein bisschen Freude bringen, die es auch bitter nötig hat. Das ist ein sehr emotionaler Film, sehr schöner Film. Und vor allem so aus der Sparte der Animationsfilme, jetzt mal so fernab von Disney und solchen Geschichten. Sehr schön und auch sehr eigenwillig animiert. Ist ein guter Film. Klaus.
Alles klar.
Den Namen kann man sich ja gut merken.
Richtig.
Stichwort Weihnachtsstimmung als solche. Gehören passende Filme für euch zur Weihnachtsstimmung dazu oder sind Filme gar nicht so essentiell?
Ja, also Weihnachtsfilme gehören nicht unbedingt für mich zur Weihnachtsstimmung dazu. Also es ist klar, wenn man irgendwie Heiligabend oder die Tage zuvor mal den Fernseher anmacht und da läuft Drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder die ganzen tschechischen Klassiker, wo ja kein Schnee verwendet wurde für die Bühnenbauten, sondern schön Fischmehl, was ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufe, wie sehr es da gestunken haben muss am Set. Naja.
Ja, da ist ja wieder einer der Funfacts, die ich versprochen habe, als ich dich begrüßt habe.
Ja, da war wieder einer der Funfacts. Nee, also natürlich trägt das noch dazu bei, wenn du noch einen Film guckst, aber diese Weihnachtsfilme sind halt auch immer super emotional und kitschig und das ist ja nicht bei allen Familien so. Also ich meine, bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich Heiligabend nach Hause komme, dann ist es so wie im Film, aber ich finde, man darf halt diese Weihnachtsstimmung nicht so glorifizieren immer so, weil es nicht bei allen Leuten so ist. Ich finde, man kann sich seine Weihnachtsfreude auch irgendwie anders holen, außer von Filmen. Und das sage ich als großer Filmfan. Aber ja, so ein Weihnachtsfilm zwischendurch zu Weihnachten, klar, der kurbelt das nochmal mit an. Und natürlich der ein oder andere Glühwein ergänzend.
Genauso sehe ich das auch. Weihnachtsmusik schon eher, ja. Das kann man im Hintergrund beim Keksebacken hören. Bei einem Film muss man sich ja bewusst hinsetzen und das muss einfach auch in den Alltag passen. Mhm. Weihnachtsfilme können für Stimmung sorgen, sind aber kein Muss.
Ja, würde ich auch so sagen. Also emotional bin ich eher der akustische Mensch. Ich kriege halt eher Gänsehaut, wenn ich einen schönen Weihnachtssong höre.
Oh, Holy Night.
Ja, zum Beispiel. Am besten auch selbst gespielt. Die Weihnachtszeit ist ja sowieso die einzige Zeit, wo ich mich noch aufraffen kann, mich ans Keyboard zu setzen.
Ja.
Geht ja alles sonst irgendwie im Alltag unter. Und sonst, alles an Leckereien mitnehmen, was man kriegen kann, von Glühwein bis Spekulatius, das ist für mich Weihnachtszeit. Am besten alles schon auf Vorrat kaufen, damit es auch fürs neue Jahr noch reicht.
Ja,
klappt nie, ist aber immer der Versuch.
Und Filme können natürlich die Stimmung auf jeden Fall abrunden und sind so ein bisschen die Kirsche auf der Torte. Es müssen halt nicht die Filme sein, ne? Also es können auch Sketche sein, wie zum Beispiel Weihnachten bei Hoppenstedt oder Richtig. Mr. Bean.
Dazu kann ich noch sagen, ich habe gar nicht so viele Weihnachtsfilme gesehen, aber mir ist schon aufgefallen, dass es doch sehr unterschiedliche Filme gibt. Mich stört es halt, wenn die meisten Filme immer eine heile Welt darstellen. Und das ist ja, wie du schon sagtest, Max, nicht immer der Fall. Mhm. Es gibt aber heute auch Filme und Serien, die andere Seiten beleuchten von Weihnachten und von der Familie. Vielleicht sollte ich dem Genre doch wieder eine Chance geben.
Ja, wenn es überhaupt ein Genre ist, ne? Also ist ja eher so ein genreübergreifende Stimmung oder Thema eines Films.
Ja.
Max, du hast doch gesagt, dass du einen bestimmten Film immer an Heiligabend guckst. Gibt es auch einen Film, mit dem du die Weihnachtszeit einläutest? Und wann ist das so dann? Am 1. Dezember?
Tatsächlich wird es jetzt ein bisschen abwegig und überhaupt nicht mainstreamig. Es ist nämlich kein wahrer Weihnachtsfilm. Ich habe mir das mal zur Tradition gemacht. Wenn ich bei meiner Familie zu Hause bin, dann setze ich mich, bevor wir essen, bevor die Bescherung ist, immer hin und gucke mir immer eine viertelstündige Kurzgeschichte an aus einem Film von 1972. Das ist nämlich Geschichten aus der Gruft. Das ist überhaupt kein Weihnachtsfilm, aber da gibt es eine Kurzgeschichte von einem entflohenen Sträfling im Weihnachtsmannkostüm, der um die Häuser schleicht und einbrechen will. Und eine Frau hat gerade ihren Ehemann an Heiligabend sich von ihm sozusagen getrennt für immer, also ihm das Leben genommen. Und dann will dieser Weihnachtsmann ins Haus und sie sozusagen kriegen. Es ist mit Joan Collins und der hat für mich so eine ganz bestimmte Weihnachtsatmosphäre, diese Kurzgeschichte, ist allerdings Horror. Und ich weiß nicht, wann ich damit mal angefangen habe, aber ich gucke diese Viertelstundengeschichte eigentlich jedes Jahr an Heiligabend. Ja, ist sehr speziell.
Ja, finde ich gut, wenn man sich solche Traditionen aneignet und sie dann halt auch bewahrt.
Flo kennt die auch, die Geschichte. Mit der tollen Synchronisation, wo aus Carol, Carol wird. Carol, bleib hier.
Ja, stimmt. Carol. Unsere Christmas Carol.
Geschichten aus der Gruft. Ist das nicht eine Zeichentrickserie?
Ja, die gab's auch. Es gab auch eine Geschichte aus der Gruft Zeichentrickserie, die war für Kinder zugeschnitten und dann gab's noch die HBO-Serie. Aber das ist der Film, auf dem das Ganze basiert. Das basiert ja ursprünglich auch noch auf Comics, aber das würde zu weit führen. Das ist die nächste Sonderfolge dann.
Wunderbest. Ja, Weihnachtszeit. Wann fängt sie an und was haben Weihnachtsfilme damit zu tun? Einige sagen ja, man wartet irgendwie bis Toten Sonntag ab, aus Respekt und so, bis man halt die Weihnachtsstimmung einkehren lässt.
Bis man schmückt.
Ja, genau, bis man schmückt. Zur Corona-Zeit zum Beispiel, als wir Lockdown hatten, ich glaube 2020 und 2021 auch, da habe ich dann halt meine Bude schon Anfang November weihnachtlich geschmückt, weil ich halt wusste, was auf mich zukommt. Das Leben findet dann auf jeden Fall längere Zeit zu Hause statt, draußen ist nichts los. Da muss man ja erst recht dafür sorgen, dass man sich zu Hause heimelig fühlt. Und da habe ich dann eben dementsprechend auch schon früh aktiv nach Weihnachtsfilmen gesucht und habe einfach mal bestimmt oder für mich entschieden, dass es jetzt eine längere Weihnachtszeit geben wird. Und das ist halt so eine Sache, die man aus der Not heraus getan hat. Ja, ansonsten hängt es halt wirklich davon ab, wie viel so ansteht im echten Leben. Also manchmal ist man ja so eingespannt oder hat andere Themen am Laufen, dass man von der Weihnachtszeit mehr oder weniger überrascht wird. Gerade war noch alles voll mit Halloween-Deko und ehe man sich versieht, hört man beim Einkaufen irgendwie Weihnachtsmusik, Last Christmas. Ja. Und ich merke halt jetzt immer, dass es soweit ist mit der Weihnachtszeit, wenn meine Mutter mich fragt, ob ich Weihnachtswünsche habe oder Geburtstagswünsche. Das ist ja bei mir fast dasselbe. Dann weiß ich halt, ist es soweit. Es kommt wieder auf uns zu. Max, hast du denn in der Weihnachtszeit andere Sehbedürfnisse als sonst?
Nee, ich gucke schon wirklich die Filme, die mich interessieren. Das kann natürlich auch mein Weihnachtsfilm sein, klar. Aber was bei mir halt so mitschwingt, ich habe direkt neben meinem Fernseher einen Weihnachtsbaum stehen. Und ich habe ja auch die Wohnung sehr weihnachtlich dekoriert. Das heißt für mich auch immer, das muss kein Weihnachtsfilm sein, aber er spielt trotzdem für mich im zeitlichen weihnachtlichen Rahmen, weil ich ja die Dekoration habe und weil ich weiß, es ist Dezember. Ich habe einen Adventskalender, einen Bier-Adventskalender. Dann gibt es halt ein festliches Weihnachtsbier zum Film und dann ist trotzdem irgendwie so das Weihnachtsgefühl da, obwohl jetzt nicht primär das Genre oder der Filminhalt mit Weihnachten unbedingt einhergehen müssen.
Wann stellst du den Baum auf?
Den habe ich am 1. Dezember tatsächlich aufgestellt schon. Das ist kein echter. Also es ist ein künstlicher, der aber täuschend echt aussieht. Das war mir ganz wichtig, weil ich nicht so, weiß ich nicht, Insekten- und Tannennadel-Fan bin. Also ich nehme den ganzen Monat dann mit.
Ja, würde ich auch machen, wenn wir Platz für einen Baum hätten. Du hast es ja fast schon beantwortet. Ein Weihnachtsfilm muss für dich nicht unbedingt ein Film sein, der mit Weihnachten zu tun hat, richtig? Also es reicht für dich, wenn der
nicht
Film
zwangsläufig, nee,
zur Weihnachtszeit läuft.
Ich gucke auch ab und zu alle Jahre mal wieder einen meiner absoluten Lieblingsfilme, Täglich grüßt das Murmeltier, zur Weihnachtszeit. Und das ist jetzt kein wirklicher Weihnachtsfilm, aber da liegt Schnee, da sind alle Leute irgendwie warm angezogen. Es ist irgendwie so eine heimelige Atmosphäre in diesem Hotel und auch ein schönes Happy End. Das ist auch für mich ein Weihnachtsfilm, obwohl er nicht an Weihnachten spielt.
Ja.
Wenn ich an den Film denke, habe ich immer direkt einen Ohrwurm von I Got You, Babe.
Bis du immer den Wecker kaputt schlägst.
Ja, stimmt. Ja, also die Definition eines Weihnachtsfilms hängt meiner Meinung nach nicht davon ab, dass es sich unbedingt um Weihnachten drehen muss. Es sind vor allen Dingen Filme, bei denen man so ein bisschen vom Stress runterkommen kann, die geprägt sind von viel Sentimentalität, also nicht unbedingt ein Muss, aber es ist ja meistens schon so. Und ich glaube, dass auch so der Nostalgiefaktor für Menschen in der Weihnachtszeit eine viel größere Rolle spielt als das Weihnachtsthema als solches. Mhm. Und deswegen kommen ja zu Weihnachten auch so viele Fantasy-Streifen wie Herr der Ringe oder halt auch Märchen und der kleine Lord und so, weil die Leute sich, glaube ich, auch wie Kinder fühlen wollen, sich so ein bisschen den Zauber der Kindheit zurückholen wollen. Und das Weihnachtsfest soll irgendwie so eine zeitlose Kapsel sein, in der man sich reinbegibt, die komplett unberührt ist von den Herausforderungen des Lebens. Und ja, ein wichtiges Motiv in den Filmen ist dann halt auch das Happy End und die Versöhnung. Also ich glaube, die Versöhnung ist halt so ein richtiges Stichwort in dem Zusammenhang. Alles versöhnt sich, alles findet zusammen und das Böse wird gelindert. Und du, Lisa, du hast ja schon was angedeutet vorhin. Weihnachten kommt ja nicht nur in heiteren und lustigen Genres vor, sondern halt auch in Genres, wo man es gar nicht verorten würde.
Ja, was haltet ihr denn von Weihnachtshorrorfilmen?
Großartig. Ich würde auf jeden Fall relativ weit oben Krampus nennen. Das ist wirklich wunderbar. Habe ich damals auch zur Weihnachtszeit im Kino gesehen. Christmas, Bloody Christmas fand ich ziemlich gut. Da geht es um so einen Animatronic-Weihnachtsmann aus so einem Kaufhaus, der Amok läuft. Das ist ein, ja, so ein bisschen trashig, aber auch so 80s-Atmosphäre. Also sehr, sehr, sehr guter Film. Und ansonsten, da gibt es ja noch Santa's Sleigh. Da spielt unter anderem Fran Drescher mit aus der Nanny und das ist dann so ein Weihnachtsmann, der Weihnachten hasst und der ist, glaube ich, der Sohn des Satans. Ja, also Weihnachtshorrorfilme gibt es ganz viele, nicht so viele gute. Es gab noch Deathember, das war so ein mit 24 Clips bestückter Horrorfilm, so eine Anthologie. Da hatte unter anderem auch Andreas Marschall mitgemacht, den Flo und ich mal interviewt haben. Und weiß ich nicht, könnte ich auch wieder stundenlang über Weihnachtshorrorfilme reden. Macht Spaß.
Woran ich letztens nochmal denken musste, den hatte ich vor 2 Jahren oder so gesehen, ist Better Watch Out. Hm. Ja, mit einem 12-jährigen Jungen, der in seine Babysitterin ganz krankhaft verliebt ist und an deren letzten Tag so einen aufwendig konstruierten Plan schmiedet, sie für sich zu gewinnen. Aber der scheitert dann letztendlich und das alles mündet in so eine Gewaltgeschichte, kann man sagen.
Mhm. Hatte der noch einen Freund dabei?
Ja.
Ja, den habe ich dann auch mal geguckt.
Also man sollte im Vorfeld halt nicht zu viel darüber wissen, aber die beiden hacken halt was Hinterhältiges aus und der Freund wendet sich dann später aber auch immer mehr von den Psychojungen in Anführungszeichen ab.
Der spielt dann Weihnachten, weil so vom Titel her würde man da nicht drauf kommen.
Richtig.
Der Film würde halt auch komplett ohne Weihnachten funktionieren, aber er spielt halt schon mit der Stimmung. Ich meine, er spielt halt in einer gehobenen amerikanischen Vorstadt, wo alles friedlich und gesittet ist und alles festlich dekoriert. Das ist so der letzte Ort, wo man irgendwie Gewaltexzesse vermuten würde. Und diese Kulisse gibt denen also so einen satirischen Unterton. Theoretisch geht's halt aber halt auch ohne Weihnachten bei dem Film. Ich meine, die Eltern gehen abends aus, lassen den Jungen und seine angebetete Babysitterin alleine. Also es geht halt auch so.
Ja, gibt's auch tatsächlich. The Babysitter.
Ja, stimmt. Hat halt, um zum Schluss zu kommen, ein bisschen was von Funny Games in, ja, witzig oder ein schwarzhumorig. Es ist einfach ein perfider Spaß, der die ganzen 90 Minuten lang überrascht, mit den Zuschauern spielt, mit vielen kleinen Wendungen, der sich aber selber auch nicht zu ernst nimmt, obwohl er halt wirklich brutal und blutig ist. Ne? Das kann man nicht anders sagen.
Ja, einige Weihnachtsgeschichten bringen das einfach schon mit. Es geht ja immer um Gut und Böse, was pädagogisch meiner Meinung nach völliger Müll ist, aber das ist ein anderes Thema. Knecht Ruprecht, der Krampus, der in Süddeutschland, Österreich und Norditalien bekannt ist und durch die Filme jetzt wahrscheinlich überall.
Fortsetzung kommt nächstes Jahr.
Ah, okay. Genau kenne ich den Mythos nicht, aber das sind ja die Begleiter vom Nikolaus, die die unartigen Kinder bestrafen. Da kann man filmtechnisch einiges rausholen. Und auch den Adventskalenderfilm fand ich ganz gut. Da muss ich ja nicht immer etwas Schönes hinter dem Türchen verstecken. Mhm. Viele Weihnachtshorrorfilme habe ich noch gar nicht gesehen, aber das kommt noch.
Da kommt nachher auch noch ein Tipp von mir.
Und nachher bedeutet jetzt, denn wir wollen jetzt jeweils zwei Weihnachtsfilme vorstellen, die uns am Herzen liegen oder auch nicht. Ich sage oder auch nicht, da Lisa neben einem Lieblingsfilm auch einen Hassfilm auserkoren hat, den sie gleich genauer vorstellen möchte und erklären möchte, warum sie den denn so hasst. Ja, darauf bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich für meinen Teil habe einen Film ausgewählt, den ich zu meinen Liebsten zähle und einen, den man so gar nicht als Weihnachtsfilm, glaube ich, bezeichnen würde. Aber wie immer lassen wir Max den Vortritt und ich würde sagen, jeder stellt erstmal einen Film vor.
Sehr schön. Ich werde wahrscheinlich auch den ältesten in der Runde vorstellen von 1947. Korrigiere mich, wenn es einen gibt von dir, der noch älter ist.
Nein.
It's a Wonderful Life heißt der Film. Ist das Leben nicht schön? Ich werde mal erzählen, worum es geht und warum ich den so toll finde.
Ja, sehr gerne.
George Bailey, der Leiter einer kleinen Bausparkasse, hat durch ein Missgeschick $8,000 verloren. Am Heiligabend entschließt er sich, Selbstmord zu begehen. Der Plan misslingt, denn da greift sein Schutzengel Clarence ein. Er zeigt ihm, was aus all den Menschen, denen Bailey geholfen hat, geworden wäre, wenn es ihn nie gegeben hätte. Das gibt Bailey Mut, weiterzuleben. Und schließlich findet er auch einen Ausweg aus seiner Not. Ja, es ist ein Schwarz-Weiß-Film mit Jimmy bzw. James Stewart. Und der hat mich tatsächlich, das kann ich jetzt vor dem großen Publikum der Hörerschaft jetzt mal preisgeben, der hat mich beim ersten Mal zu Tränen gerührt. Mich auf einer emotionalen Ebene am Ende erwischt, weil der geht ziemlich lang, also der geht, glaube ich, über 2 Stunden. Und du bist halt so sehr an dem Charakter dran. Er spielt auch in so einem richtig schön verschneiten kleinen Örtchen und die Menschen sind alle liebenswert und das ist für mich so nostalgisch, weil noch die ganz alten Synchronsprecher dabei sind und James Stewart-Fan bin ich zudem auch. Und ja, also das ist ein Film, wenn man jetzt nicht unbedingt abgeschreckt ist von Schwarz-Weiß-Filmen oder Filme, die jetzt irgendwie älter als 10 Jahre alt sind, dann kann ich den auf jeden Fall empfehlen. Also ein sehr, sehr schöner weihnachtlicher Film und ich glaube, der ist auch mal auf irgendeiner Liste sehr weit oben auch gewählt worden als einer der schönsten Weihnachtsklassiker. Tja, und jetzt fragen sich natürlich alle, wo kann man diesen wunderschönen Film sehen? Natürlich auf Amazon Prime im Premium-Abo, denn die haben auch eine schöne Auswahl an Weihnachtsfilmen und ansonsten ja kann man den auch auf YouTube leihen oder auf Apple TV, da liegt er meistens unter 3 oder 4 Euro. Also das ist er auf jeden Fall wert.
Ich fange mit meinem Hassfilm in Anführungszeichen, weil Hass ist in diesem Fall viel zu hart. Für viele ist das sicher ein Kindheitsklassiker, aber ich konnte dieser Filmreihe einfach nie etwas abgewinnen. Und zwar handelt es sich um Kevin allein zu Haus.
Boah, das ist ja Blasphemie.
Absolut. Ganz, ganz schlimm.
Sorry. Ich kann gar nicht genau benennen, warum ich die Kevin-Filme nicht mag. Für alle, die den Film nicht kennen, erzähle ich kurz, worum es geht. Die Großfamilie McAllister verschläft an dem Tag, an dem sie in den Weihnachtsurlaub fliegen. Und in der Eile vergessen sie eines ihrer Kinder, nämlich Kevin. Ich weiß gar nicht genau, wie viele die haben.
Viel zu viele.
Auf jeden Fall vergessen sie Kevin. Der ist nun alleine zu Hause. Die Familie sorgt sich und versucht, zumindest die Mama versucht zurückzukommen, was gar nicht so leicht ist über die Feiertage. Kevin hat aber gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken, denn er muss sich und das Haus gegen 2 tollpatschige Diebe verteidigen. Ja, also eigentlich ist die Story ganz cute, aber ich bin da schon als Kind irgendwie nicht mit warm geworden. Ich meine, welche Eltern vergessen bitte ihr Kind zu Hause und verlassen dann das Land?
Nicht das Land, die fliegen, glaube ich, nach Florida.
Nach Paris.
Oder war das im zweiten Teil mit Florida? Das kann auch sein.
Ich meine, dass sie nach Paris geflogen sind.
Das ist auch nicht so wichtig. Sie fliegen auf jeden Fall weg und vergessen ihr Kind. Das finde ich total unrealistisch. Egal, wie viele Kinder man hat. Und dann sind die beiden Einbrecher so trottelige Typen und die Streiche. Einige hätten die sofort ausgenockt. Aber die stehen immer wieder auf. Die Szene zum Beispiel mit dem Bügeleisen. Wenn du so eins an den Kopf bekommst, dann hast du nicht nur einen Abdruck an der Stirn, sondern bist ohnmächtig oder hast eine heftige Platzwunde.
Ich glaube eher tot.
Oder bist tot, ja, ganz genau. Also mir sind die beiden einfach zu trottelig. Das ist für mich zu viel, zu drüber, zu klamaukig.
Aber es ist Joe Pesci.
Ja, ich weiß nicht, mich hat's nicht so gepackt. Der lief ja auch rauf und runter, auch bei Freunden. Und das Verrückte, der Film von 1990 hat Millionen Zuschauer begeistert. Der Film machte den Kevin-Schauspieler Macaulay Culkin zum größten Kinderstar seiner Generation. Und heute noch ist dieser Film so beliebt, dass Disney ein Reboot 2021 herausgebracht hat. Und zwar mit dem Titel Nicht schon wieder allein zu Hause. Eine lose Adaption der Geschichte. Kevin heißt zum Beispiel Max und statt nach Paris reist die Familie nach Tokio. Die zwei Diebe sind nicht zwei Männer, sondern ein Mann und eine Frau.
Natürlich.
Ja, also ich werde mir auf jeden Fall den neuen Film nicht anschauen, aber wer möchte, er läuft auf Disney Plus, genau wie der Klassiker aus den 90ern mit Kevin.
Genau, und um mich zu rehabilitieren, ich habe eben nachgeschaut nebenbei, in Kevin allein in New York, da fliegen sie nach Florida.
Ah ja.
Außer Kevin, er fliegt nach New York, wie der Name schon sagt. Und bei den Kevin-Filmen sind wir ein bisschen wie Yin und Yang und wie Feuer und Wasser, Lisa, was ja selten der Fall ist, da wir sonst ja immer sehr harmonisch unterwegs sind. Aber hier muss ich dir wirklich vehement widersprechen. Alles, was du so als Kritikpunkte genannt hast, habe ich größtenteils als Pluspunkte, denn Kevin allein zu Hause ist, würde ich sagen, mein liebster Weihnachtsfilm und der, den ich an dieser Stelle eben auch vorstellen wollte und das jetzt auch immer noch tue. Es ist für mich wirklich ein schöner, rasanter Klassiker. Und gerade als Kind findet man ja diesen Gedanken, einmal Erwachsener zu spielen, für eine Zeit auf den eigenen Beinen stehen zu dürfen, Entscheidungen treffen zu dürfen, total reizvoll und spannend. Man stellt sich halt vor, was würde man selber mit dieser Zeit anfangen. Und ich finde, da erkennt man sich dann halt auch in diesen Momenten in Kevin wieder, weil man wahrscheinlich ganz ähnlichen Kram damals gemacht hätte. Auf dem Bett rumhüpfen, verbotene Filme gucken und alles essen, was man will, wann man will. Halt der Traum eines jeden Kindes, so ein bisschen die Kinderfantasie. Alles das machen, was man sonst nicht darf, weil Mama und Papa dann den Finger heben. Und ja, gut, dieser riesengroße Familientrott, den du auch schon so angesprochen hast, war mir auch immer ein bisschen befremdlich. Ich meine, wie viele sind das bitte schön und wie schlecht die auch organisiert sind. Aber andererseits ist es überzogen ja auch gerade das, was eigentlich auch wieder witzig ist, so ein Stück weit. Und die Zankereien und Zwiste, die sind halt auch authentisch dargestellt. Irgendwo kennt man das ja auch.
Und als was arbeitet der Vater denn bitte, dass er sich so ein Haus leisten kann, die ganze Familie nach Paris entführt? Eieiei.
Das ist immer das Gleiche, Max. In amerikanischen Filmen haben sie immer alle tolle Häuser.
Ja, natürlich.
Egal, was für einen Job sie haben. Und um wieder auf das Thema zurückzukommen, ja, das vertrottelte Gauner-Duo, gespielt von Daniel Stern und Joe Pesci, die finde ich halt auch super. Joe Pesci, der übrigens erst sehr, sehr skeptisch war, weil er eigentlich sonst Gangster in Mafia-Filmen und sowas gespielt hat und dort halt gewohnt war, so ein loses Mundwerk an den Tag zu legen und Schimpfwörter nutzen zu dürfen. Da musste sich halt bei Kevin allein zu Hause komplett zurückhalten. Deswegen schimpft er in den Filmen auch immer so cartoonartig irgendwie so. Wenn die sich halt gegenseitig Vorwürfe machen, die beiden, und wenn der eine sich dann noch dümmer anstellt als der andere, ich finde das so herrlich, weil sie halt letztendlich überhaupt nicht so bedrohlich sind, wie die ganze Zeit denken. Und legendär sind natürlich dann die Fallen, die Kevin in dem Haus aufstellt.
Der neunmal kluge Kevin.
Ja, der neunmal kluge Kevin. Da hast du schon recht. Also ich finde jetzt auch nicht, dass er der sympathischste aller Filmkinder ist. Aber die Fallen halt, wo die beiden Gauner so derartig auf die Fresse bekommen, wie es halt kein Mensch auf der Welt heil überstehen würde. Das ist schon beste Unterhaltung. Man fragt sich halt die ganze Zeit, was kommt als nächstes? Wie kann das noch getoppt werden? Und diese überzeichnete Gewalt ist halt Slapstick vom Feinsten und erweckt so ein bisschen die Schadenfreude in mir, aber wahrscheinlich auch in den Millionen von anderen Fans des Films. Das ist halt so Humor der alten Schule. Und ja, auch das Setting, die amerikanische Vorstadt zu Weihnachten, zumindest wie sie hier dargestellt wird, ist wirklich einfach schön und herrlich anzusehen. Winterlich und romantisch.
Das ist ein typischer John Hughes-Film. Der hat ja immer so schöne Filme gemacht, so mit der Stimmung. Ja.
Also was ich dazu noch sagen will, ich bin nicht grundsätzlich gegen Weihnachtskomödien. Die Griswolds zum Beispiel, die finde ich total witzig.
Ja.
Aber Kevin hat mich einfach nicht abgeholt. Die eingespielten Millionen sprechen ja für sich, aber nee, meins ist es nicht.
Ja, und den zweiten Kevin-Film, den habe ich jetzt extra nicht noch erwähnt, weil der hat halt ein ganz ähnliches Schema. Es gibt halt die gleichen Rollentypen, wie zum Beispiel eine Person, vor der sich Kevin erst fürchtet, aber der oder die sie dann halt später rettet.
Taubenlady.
Genau, ja. Im zweiten Film ist die Taubenlady und im ersten Film so ein älterer Herr, den Kevin in der Kirche trifft und der sich mit seinen Kindern irgendwie zerstritten hat oder so. Also komplett das gleiche Schema.
Na gut, der Film hat zumindest Donald Trump, ne? Trump spielt mit in der Hotellobby.
Ja, stimmt. Ihm gehört ja das Hotel, in dem Kevin dann untergekommen ist oder unterkommt.
Ach so. Und sind das nur zwei Filme? Ich dachte, es gab da mehr.
Es gibt noch ein paar inoffizielle Fortsätze, aber dann ohne Macaulay Culkin und dafür mit Lenny Van Dolen ist der dritte, glaube ich, den Flo und ich auch mal interviewt haben aus Twin Peaks.
Ja, das wusste ich gar nicht, dass er da auch mitspielt.
Ja, okay. Der spielt da mit und das sind, aber die sind wirklich super B- und C-Movie-Niveau, also hat nichts mit den John Hughes-Komödien zu tun, also Gottes Willen nicht angucken.
Ja, die Warnung ist auf jeden Fall klar und deutlich gewesen und jetzt darfst du auch direkt weitermachen und deinen zweiten Film vorstellen.
Den ersten, den ich ja genannt habe, war It's a Wonderful Life. Jetzt habe ich einen Film aus diesem Jahr und der heißt passenderweise It's a Wonderful Knife. Das ist ein Weihnachtshorrorfilm, den ich wirklich sehr, sehr gut fand. Vor allem könnte man den mal so back-to-back mit It's a Wonderful Life gucken, damit man mal so ein bisschen den Kontrast sieht. Also ich sag mal, worum es geht. Ein Jahr nachdem Winnie Carruthers ihre idyllische Heimatstadt Angel Falls vor einem psychopathischen Serienmörder retten konnte, verläuft ihr Leben alles andere als wunderbar. Als sie sich am Weihnachtsabend daher wünscht, niemals geboren worden zu sein, findet sie sich in einem Paralleluniversum wieder, in dem die Ereignisse ohne ihr Einwirken ganz anders verlaufen sind. Winnie muss nun gemeinsam mit den Stadtbewohnern die Identität des wieder aktiven Serienkillers herausfinden, um in ihre eigene Realität zurückkehren zu können. Also, der ist im Prinzip eine Satire oder auch eine große Hommage an Ist das Leben nicht schön? It's a Wonderful Life. Wir haben einen ganz tollen Cast mit Joel McHale von Community. Wir haben Justin Long, der in vielen aktuellen Filmen ja mitspielt. Man weiß eigentlich immer, wenn der mitspielt, die Rolle kommt nicht gut bei weg oder der stirbt vielleicht sogar. Ich verrate mal nicht, was jetzt noch passiert. Catherine Isabel spielt noch mit, die Scream Queen aus den 2000ern. William B. Davis, der Raucher von Akte X. Also es ist ein schöner All-Star-Cast. Und ein Film, der sowohl Horrorelemente vereint, als auch eine gute Komödie ist und auch ein sehr schönes Ende hat. Also im Prinzip ist das Leben nicht schön von früher in die heutige Zeit mit ein bisschen Blut und spannenden Szenen und trotzdem einem wunderbar weihnachtlichen Gefühl. Also der ist wirklich sehr gut und der läuft derzeit in den Kinos.
Sehr schön. Ich hatte übrigens mittlerweile auch die Gelegenheit, den anzuschauen. Also die Morde kommen oft sehr schnell und unvermittelt, komplett aus dem Nichts, aber sind halt trotzdem nicht wirklich schockierend, finde ich. Was halt vielleicht auch daran liegt, dass einem die Charaktere ziemlich egal sind. Die Morde kommen einfach nicht so emotional rüber.
Muss ja bei einer Satire.
Noch ein weihnachtlicher Film.
Ja, muss vielleicht auch nicht, aber ja, keine Ahnung. Jedenfalls mag ich das Outfit des Killers und die gute Botschaft, die dahinter steckt. Also es ist ja auch eine Botschaft dann über Freundschaft, die Botschaft, dass man wichtig ist und wie sehr sich halt die Welt verändert, wenn man selber nicht mehr da ist. Und die satirischen Elemente kommen auch gut rüber. Es geht ja da ein Stück weit auch um Habgier und Machtmissbrauch, ohne jetzt ins Detail zu gehen.
Ja.
Danke auf jeden Fall für die Empfehlung. Jetzt sind wir aber gespannt, Lisa, welchen Lieblingsweihnachtsfilm du vorbereitet hast, nachdem du ebenso gehatet hast.
Den Film, den ich echt mag, das ist eine Geschichte, die schon mehrfach adaptiert und neu interpretiert wurde. Und zwar Scrooge. Eine Weihnachtsgeschichte. Ein 3D-animierter Film von Disney aus dem Jahr 2009. Der Originaltitel heißt A Christmas Carol. Ich habe in Erinnerung, dass ich den mal im Englischunterricht gesehen habe, aber das kommt mit 2009 nicht ganz hin. Nun denn, der Film basiert auf der gleichnamigen Erzählung von Charles Dickens, die 1843 veröffentlicht wurde. Ebenezer Scrooge, hier von Jim Carrey interpretiert, hasst Weihnachten, mag keine Menschen und beutet seine Angestellten aus. Eines heiligen Abends erhält er überraschenden Besuch von seinem verstorbenen Geschäftspartner Marley, der zu seinen Lebzeiten selbst kaltherzig und geizig war und das jetzt als Geist bereut. Er will seinen früheren Freunden warnen und eröffnet ihm, dass er noch in dieser Nacht von drei Geistern besucht wird. Der erste ist der Geist der vergangenen Weihnacht, der ihm die Liebe vor Augen führt, die Scrooge durch sein Verhalten verloren hat. Der zweite ist der Geist der gegenwärtigen Weihnacht, der ihm das Leben seines Angestellten Bob Cratchit zeigt. Und der dritte Geist zeigt Scrooge seine sehr traurige Zukunft, wenn er sein Verhalten nicht grundlegend ändert. Ich mag die Geschichte. Übrigens habe ich da auch das wundervolle Wort Humbug. Es ist einfach so schön zu sehen, wenn der alte Grießkram am Ende seine Herzlichkeit wiederentdeckt. Ebenezer ist ein Mann, der sich verrannt hat, der einem eigentlich nur leid tut, den man eigentlich mal so richtig knuddeln möchte. Beziehungsweise wachrütteln trifft es besser. Und sowas, glaube ich, gibt es auch in echt. Also in vielen ähnlichen Varianten, jetzt nicht nur auf Geiz und Weihnachten bezogen. Ich wusste ja, dass es zahlreiche Adaptionen und Varianten der Geschichte gibt. Aber bei meiner Recherche für diese Folge war ich doch überrascht, wie viele es sind. Viele kennen sicher Die Geister, die ich rief, von 1988 mit Bill Murray. Das ist nur einer von ganz vielen. Erst im vergangenen Jahr ist ein animiertes Musical erschienen. Und dann gibt es noch Variationen mit Barbie, der Muppet Show, der Augsburger Puppenkiste, der Sesamstraße mit Mickey Mouse, Donald Duck und Co. Ich kann gut verstehen, warum die Geschichte einfach zeitlos sehr beliebt ist.
Und wo kann man den Film sehen?
Auf Disney Plus.
Ja, sehr schön. Meine liebste Scrooge-Verfilmung war übrigens Die Geister, die ich rief.
Sehr gut.
Also generell mag ich die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, weil man die halt so herrlich interpretieren kann. Da wird den Filmemachern wahrscheinlich auch nie die Idee ausgehen, wie man diese Geschichte neu erzählen kann, weil die Moral und der Grundgedanke des Stoffes halt einfach total zeitlos sind. Und mich wundert es fast, dass es so wenig, also noch so relativ wenig moderne Versionen davon gibt. Wobei ich jetzt auch nicht wüsste, ob ich jetzt alle modernen Versionen davon unbedingt angucken müsste oder wollte. Die Weihnachtsgeschichte hat ja auch so ein bisschen die Aussage, dass hinter jeder Arschlochschale ein guter Kern steckt, wenn er auch noch so klein und verkümmert ist. Und dass es ja meistens dann auch gute Gründe gibt, warum ja griesgrämige Leute so sind, wie sie sind. Ne?
Ja.
So, jetzt habe ich aber noch einen zweiten Film. Und mein zweiter Film ist wirklich sehr untypisch, wenngleich er zumindest in der Weihnachtszeit spielt und dann auch an Weihnachten direkt endet. Trotzdem auf jeden Fall ein Film, den man, glaube ich, nicht allzu oft in Listen von Weihnachtsfilmen lesen würde, weil er damit nicht in Verbindung gebracht wird. Die Rede ist von Green Book von Peter Farrelly mit Viggo Mortensen und Mahershala Ali in den Hauptrollen. Der basiert auf einer wahren Begebenheit und spielt in den USA im Jahr 1962. Ja, Dr. Don Shirley ist ein sehr, sehr talentierter und schwarzer klassischer Pianist aus dem toleranten New York, der nun aber in den amerikanischen Südstaaten auf Tournee gehen will. Und als Fahrer engagiert er den wenig gebildeten Italo-Amerikaner Tony Lipp, der sich bis dato mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten hat, unter anderem als Türsteher. Und während der langen Fahrt lernen die beiden komplett gegensätzlichen Männer sehr, sehr viel voneinander. Ihre unterschiedlichen Lebenswelten lernen sie kennen. Und trotz vieler kleiner Streitigkeiten wächst da so eine gegenseitige Solidarität heran. Ja, Tony Lipp baut Vorurteile ab, weil er eben auch merkt, mit was für Widerständen ein Schwarzer in den Südstaaten zu kämpfen hat. Wohlgemerkt noch mehrere Jahre vor diesen ganzen Bürgerrechtsbewegungen, die Ende der 60er dann kamen oder aufkamen. Ja, das Green Book an sich ist übrigens so eine Art Guide mit Restaurants und Unterkünften, die dort aufgeführt werden, in denen Schwarze willkommen sind. Und daran orientieren die beiden sich während der Fahrt halt die ganze Zeit. Warum mag ich den Film so sehr? Ich mag zuallererst Viggo Mortensen und den impulsiven, großspurigen italienischen Macho kauft man ihn halt von Anfang an total ab. Deswegen kann man den Film auch wirklich sehr gerne im Original schauen. Da klingt er nämlich sehr, sehr überzeugend als Italiener, hat die Rolle komplett verinnerlicht. Mortensen spricht ja sowieso, glaube ich, 7 Sprachen, also der ist Polyglot. Und Italienisch ist, glaube ich, eine von den Sprachen, deswegen musste er sich im Vorfeld des Filmes auch nicht groß die Kenntnisse raufschaffen, also konnte einfach schon Italienisch. Und ja, allein diese liebevolle Charakterisierung der italienischen Großfamilie mit all ihren eigenwilligen Charakteren und der fürsorglichen, aber trotzdem halt taffen Ehefrau zaubert mir halt auch ein Lächeln aufs Gesicht. Und in der eigentlichen Handlung offenbart der Film ja diese Doppelmoral und Heuchelei der Südstaatengesellschaft, die Dr. Don Shirley zwar gerne zuhören, wenn er spielt, aber ihn trotzdem letztendlich außerhalb der Bühne als einen Menschen zweiter Klasse sehen. Und da gibt es ja sehr, sehr viele bedrückende Passagen, die so ein bisschen die Gefahren des Alltagsrassismus bis hin zu Hasstaten, bis hin zu Gewalt unverblümt aufzeigen. Ja, und außerdem bietet der Film auf jeden Fall sehr viel charakterlichen Tiefgang der beiden Protagonisten. Man kann eigentlich zu jedem Zeitpunkt mit beiden mitfühlen. Selbst wenn sie miteinander streiten, kann man irgendwie die Sichtweisen beider nachvollziehen. Beide haben ihre Päckchen zu tragen, ihre inneren Konflikte. Trotzdem aber das Herz letztendlich am rechten Fleck und beide haben so ihre Strategien, wie sie sich im Leben durchbeißen und am Ende gibt es aber dann diesen gemeinsamen Nenner für die zwei. Der Film transportiert sehr, sehr viele Emotionen, aber auch viel Witz, vor allen Dingen, wenn Tony Lipp dann mit der versnobten Künstlerwelt konfrontiert wird, die ihm total fremd ist, aber er versucht sie irgendwie zu verstehen, aber scheitert eigentlich die ganze Zeit daran. Und wenn er dann zum Beispiel versucht, eigene Briefe an seine Frau zu schreiben und versucht süß zu sein, aber es funktioniert gar nicht, der schreibt sich da irgendwas zusammen wie so ein unbeholfener Waldschrat und dann merkt auch Shirley, okay, das funktioniert gar nicht und dann man muss sich helfen und er bringt ihr dann so ein bisschen bei, wie man liebevolle Briefe schreibt und ja, das sind dann auch die witzigen Momente im Film. Insgesamt erfüllt dieser Film, glaube ich, das, was ich schon vorher im Podcast gesagt habe oder vorher bei der Aufnahme gesagt habe, dass dieses Bedürfnis nach Versöhnung und Geborgenheit, dazu halt auch den Wert von Freundschaft, gerade am Ende des Films ist es wirklich sehr, sehr schön und herzerwärmend inszeniert, wie alle zusammenkommen, wie dann sozusagen auch Shirley Obhut findet bei der Familie von Tony Lipp. Alle kommen zusammen und kulturelle, optische Unterschiede spielen halt mal gar keine Rolle mehr, sondern es ist einfach ein herzliches Weihnachtsfest. Übrigens ein Fun Fact, um das Ganze zum Abschluss zu bringen. Der echte Tony Lipp war nach seiner Chauffeurkarriere selbst auch Schauspieler und hat bei einigen Scorsese-Filmen und bei den Sopranos, glaube ich, für ein paar Staffeln mitgespielt. Also bei den Sopranos war da dann der Mafia-Boss Carmine Lupertazzi. Ja, das nur am Rande. Genau, den Film gibt's bei Netflix im Abo, außerdem bei Amazon, Apple TV und Magenta. Da hat man also wirklich die Qual der Wahl.
So, das war's ja auch schon fast. Jetzt zum Abschluss die Frage, was wünscht ihr euch denn zu Weihnachten?
Ich wünsche mir tatsächlich nicht speziell was Materielles. Ich wünsche mir, jetzt wird's richtig emotional und das kann man dann wahrscheinlich mir auch irgendwann mal vorhalten in einer sentimentalen Minute.
Jetzt habe ich gar keine Taschentücher dabei.
Ja. Ich wollte gerade sagen, ich wünsche meiner Familie, meinen Freunden und allen, die ich lieb habe und mag, ein gesundes, weiteres Leben und ja, nichts Schlechtes im nächsten Jahr und auch, dass es mir selber gut geht. Das ist im Prinzip das, was ich mir jetzt jedes Jahr wünsche und weiß ich nicht, das ist mehr wert als irgendwelche Präsente, die für Geld gekauft wurden.
Oh ja, das finde ich sehr schön. Ich finde auch so generell, materielle Wünsche nehmen im Alter schon sehr ab.
Ja, so materiell wünsche ich mir unter anderem Standmixer, damit ich mal fruchtige Smoothies machen kann und ein paar Unterhemden. Aber ja, das ist natürlich nicht das, was wirklich zählt. Was wichtig ist, sind die übergeordneten Dinge und das ist wirklich für mich zum einen, dass ich runterfahren kann von der Anstrengung des Jahres, dass ich zur Ruhe kommen kann. Dass ich mich an einem guten Essen erfreuen kann, aber vor allen Dingen auch Menschen Dinge zurückgeben, die mir Gutes getan haben über das Jahr hinweg. Ich meine, auch so materielle Geschenke stehen ja oft einfach auch nur symbolisch für die Anerkennung, die man anderen Menschen zollt. Und ich möchte Weihnachten dann auch immer nutzen, um die Leute, die mir wichtig sind, eine Freude zu bereiten. Ich schenke viel lieber, als beschenkt zu werden. Und für die Tage vorher und danach zählt es für mich als auch in der Weihnachtszeit, einfach Dinge zu tun, für die ich sonst keine Zeit finde oder gefunden habe. Genau, ich habe seit Montag frei und dann bis Ende des Jahres. Und das möchte ich halt auch dann für einige Dinge nutzen, die eben auf jeden Fall zu kurz gekommen sind.
Da schließe ich mich auch wieder an. Das Materielle rückt im Erwachsenenalter in den Hintergrund. Wir schenken uns in der Familie noch was. Also mein Freund und ich sind da beispielsweise sehr pragmatisch. Mein Geschenk habe ich ja schon. Ein kleines Tattoo. Es kommt doch überhaupt nicht drauf an, wie teuer das Geschenk ist. Darum geht's einfach nicht mehr.
Ja, die Geste zählt, oder?
Ich würde sagen, es hat sich etwas umgedreht bei mir. Also ich mag es heutzutage viel lieber, Leuten etwas zu schenken. Ob selbstgebackene Kekse oder was auch immer.
Ja, mir auch.
Das ist einfach viel schöner geworden.
Auf Weihnachten folgt Silvester und dann das neue Jahr. Habt ihr da denn schon Vorsätze für euch gefunden?
Ich muss erstmal die alten Vorsätze aus den letzten Jahrzehnten abarbeiten. Dann will ich natürlich eins machen, das habe ich mir fest vorgenommen, anderen beim Sport zusehen.
Du wolltest aber selber auch wieder Sport machen, wenn ich das jetzt hier zählen darf. Du hast ja auch schon was ins Auge gefasst, was Konkretes.
Ich möchte Squash im nächsten Jahr spielen, das habe ich mir fest vorgenommen.
Dann schaue ich dir dabei zu.
Das ist sehr, sehr schön, kannst mich ein bisschen anfeuern.
Ich habe im Speziellen keine Vorsätze, so ein paar grundsätzliche Sachen wie mehr Sport machen. Das nehme ich mir nicht nur am Jahreswechsel vor, sondern das ganze Jahr eigentlich schon. Ich finde halt, wenn man irgendwie was verändern möchte, dann kann man das auch sofort machen, beziehungsweise je nachdem, was es ist, kann man das am besten zum nächstmöglichen Zeitpunkt machen und muss nicht unbedingt auf den Jahreswechsel warten. Eine Diät, ja gut. Wäre jetzt blöd, wenn man sie direkt an Weihnachten anfängt, aber... Ja.
Das ist jetzt vielleicht kein richtiger Vorsatz im engeren Sinne, aber für mich steht so ein bisschen die Gesundheit über allen. Außerdem interessante berufliche Aufgaben, neue spannende Menschen in diesen beruflichen Zusammenhängen eben auch kennenzulernen. Mal wieder einen Urlaub starten, was zuletzt leider auch sehr kurz gekommen ist.
Ja, dein Jahr ist ja auch ein bisschen schief gelaufen.
Ja, kann man so sagen.
Wir haben ja sogar schon was geplant.
Ja, Max und ich haben tatsächlich schon einen Buddy-Trip geplant.
Klingt gut.
Ja, mehr Details in der späteren Folge. Wir müssen ja so einen Cliffhanger schaffen zum Ende der Folge.
Ja.
Die Wünsche, die man früher einfach so in die Weihnachtskarten geschrieben hat, wie Gesundheit und Zufriedenheit, die habe ich früher, als ich jünger war, eher floskelartig reingeschrieben. Aber heute meine ich das ziemlich wörtlich. Also die Dinge, die man da reinschreibt, meint man heute auch einfach so, weil das Sachen sind, die einen glücklich machen. Ne? Gesundheit ist einfach super wichtig.
Ja, Lisa, das war auch ein schönes Schlusswort. Gleich gibt's natürlich noch einen Serientipp von dir. Schön, dass du da warst, Max. Du hast den Podcast mal wieder auf eine ganz höhere Ebene gebracht.
Vielen Dank. Hat mir auch sehr Spaß gemacht.
Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Schreibt uns gerne, was eure liebsten Weihnachtsfilme sind und welche Vorsätze ihr vielleicht fürs neue Jahr gefasst habt. Unsere Mailadressen findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, frohe Weihnachten. Ciao.
Frohe Weihnachten. Tschüss.
Guten Rutsch. Ciao.
Nun zu meinem Serientipp. Ja, das war diesmal gar nicht so schwer, denn ich habe festgestellt, dass ich tatsächlich nur eine Weihnachtsserie kenne. Und das ist Weihnachtsmann und Co. KG. Eine französisch-kanadische Zeichentrickserie aus dem Jahr 1997 mit 26 Folgen. Es geht um den Weihnachtsmann und seine drei Elfen Trixie, Jordi und Gilfie. Die wohnen am Nordpol und produzieren mit der Spielzeugmaschine Spielzeuge für Kinder, um diese dann pünktlich zum Weihnachtsfest zu verteilen. Oft aber stehen ihnen der böse Grantelbart und sein Assistent Gugor im Weg. Die versuchen durch fiese Pläne den Weihnachtsmann daran zu hindern, alle Geschenke pünktlich auszuliefern. Zum Glück aber hat der Weihnachtsmann seine drei fleißigen Elfen und den Eisbären Balbo, die ihn jederzeit unterstützen. Die Serie wird für die meisten nicht unbekannt sein, vermutlich kennen sie sie aus der Kindheit, aber auch Erwachsene fasziniert die Serie immer noch sehr. Und ich werde mal versuchen zu erklären, warum ich glaube, dass das so ist. Ich denke nämlich, das liegt an den Charakteren. Der Weihnachtsmann zum Beispiel, der ist genauso, wie sich ihn Kinder vorstellen, gemütlich, freundlich und gerecht. Er sorgt dafür, dass alle Geschenke rechtzeitig ankommen und löst nebenbei noch einige Probleme der Kinder. Außerdem ist er strikt gegen Gewalt und verspeist gerne mal den ein oder anderen Weihnachtskuchen. Trixie ist eine der drei Elfen. Sie ist für die Bearbeitung der Wunschzettel zuständig, kann fliegen, sich unsichtbar machen und sämtliche Sprachen sprechen und verstehen, auch Tiersprache. Jordi ist auch ein Elf. Er hat immer wieder neue Ideen für Spielzeuge. Außerdem kann sich Jordi in jedes mögliche Tier verwandeln und kennt sich gut mit Technik und Elektronik aus. Gilfie ist der dritte Elf. Er hat am Anfang der Staffel noch keine magischen Kräfte, da er sich diese noch verdienen muss, ist aber aufgrund seines Fleißes für den Weihnachtsmann unersetzlich. In der letzten Folge, Achtung Spoiler, erlernt Gilfie die Fähigkeit, Sachen schweben zu lassen. Balbo ist der Eisbär. Er ist zwar freundlich, aber auch recht ungeschickt und löst dadurch immer wieder kleine Katastrophen aus. Der Weihnachtsmann nahm ihn eines Tages bei sich auf, da er seine Eltern verlor. Grantelbart ist der Gegenspieler und Nachbar des Weihnachtsmannes und immer wieder versucht er, ihn an seiner Arbeit zu hindern. Er folgt dem Weihnachtsmann auch überall hin, um ihm die Aufgaben, die er erledigen muss, zu vermiesen. Er hasst Weihnachten, liebt es aber, E-Gitarre zu spielen und mag laute Rockmusik. Für seine fiesen Taten bekommt er regelmäßig eins auf den Schädel, beziehungsweise muss den Weihnachtsmann durch eine Arbeitsleistung unterstützen. Gugo ist ein Troll. Er ist Grantelbarts Assistent und wird oft von ihm herumgeschubst. Deshalb ist er auch oft traurig und sucht Hilfe beim Weihnachtsmann und seinen Elfen. Dennoch ist er auch oft gemein zu ihnen. Dann hat der Weihnachtsmann in dieser Serie nur drei Rentiere. Das sind Rudolf, Donner und Blitz. Und dann gibt es noch Pinguine, die arbeiten in den verschiedenen Funktionen für den Weihnachtsmann. Ja, bei meiner Recherche habe ich noch einige interessante Fakten gefunden. Und zwar, es gibt nur eine einzige Staffel der Serie. Und das war mir auch neu. Ich dachte, es werden ständig neue Folgen produziert. Das ist aber gar nicht so. Also wer gehofft hat, dass es immer wieder neue Geschichten von Weihnachtsmann und Co. KG gibt, der wird leider enttäuscht. Also die Serie war von vornherein als Miniserie angelegt und sollte immer in der Vorweihnachtszeit ausgestrahlt werden. Die 26 Folgen sind so konzipiert, dass sie Ende November starten können und dann pünktlich mit Weihnachten enden. Ein weiterer Fakt ist, Weihnachtsmann und Co. KG hat den deutschen Sender nie gewechselt. Während manche Serien gerne mal im Laufe ihrer Geschichte den Sender wechseln, blieb Weihnachtsmann und Co. KG Super RTL immer treu und das schon seit 23 Jahren. Erstmals wurde die Serie 1997 bei dem Privatsender ausgestrahlt. Ab 2002 wurden dann alle 26 Folgen jedes Jahr zu Weihnachten wieder gesendet. 2004 wurden die Folgen außerdem in der Themenwoche Weihnachten auch im Mai gezeigt. Ein dritter Fakt, die deutschen Synchronstimmen. Die tiefe Stimme des Weihnachtsmannes wirkt beruhigend und vertraut. Letzteres könnte daran liegen, dass Eckhard Dux der Figur seine Stimme leiht. Der Synchronsprecher spricht auch Gandalf in der Hobbit-Reihe und stand selbst schon vor der Kamera. Die Elfe Trixie wird von Christine Papert gesprochen, die auch die Carrie in King of Queens spricht. Eckhard Dux spricht in der Kultserie übrigens auch Jerry Stiller, also den Vater von Carrie. Die Serie läuft jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit auf RTL. Und wer sie noch nicht kennt, dem rate ich dringend mal reinzuschauen. Fröhliche Weihnachten!